Seit mehreren Jahren steckt Deutschland in einer Rezession. Die Gründe dafür sind laut Beobachtern hausgemacht. Neben der mittlerweile alles erstickenden Bürokratie und Steuerlast sei es vor allem die Klimapolitik, die dem deutschen Wirtschaftsstandort massiv schaden würde. Tatsächlich wurde das Land durch das Ende der Steinkohleförderung und letztlich durch die Abschaltung von Kraftwerken in die Abhängigkeit vom Ausland getrieben. Wie man das ändern könnte, darüber spreche ich nun mit dem Ökonomen Christopher Kofner vom Institut für konservative Wirtschaftspolitik. Ich grüße Sie, Herr Kofner. Einen schönen guten Tag. Herr Kofner, zunächst eingangs eine ganz grundsätzliche Frage. Machen sich deutsche Spitzenpolitiker wirklich Sorgen ums Klima oder steckt da doch was ganz anderes dahinter?
Sicherlich ist ein wichtiger ideologischer Faktor mit dabei. Ich bin überzeugt, dass vor allem Politiker der Grünen und der Sozialdemokraten aus Überzeugung eine Politik umsetzen, mit der sie meinen, sie würden das Klima retten. Ich gehe auch davon aus, dass ein großer Teil der Politiker der CDU und CSU in Deutschland davon auch überzeugt ist. Es gibt sicherlich auch eine Minderheit der CDU und CSU-Politiker in Deutschland, die mitmachen, weil es einfach die veröffentlichte Meinung ist. Und wenn man das nicht tut, dann verliert man schon einen Listenplatz. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass natürlich, denke ich nicht, sondern es ist offensichtlich, gibt es natürlich auch große Aspekte von Organisationen, von Finanzakteuren, von Unternehmen, die daran sehr viel Geld verdienen. Eine Studie des von PricewaterhouseCoopers Consulting-Unternehmen hat zum Beispiel ergeben von 2024, dass die grüne Transformation in Deutschland allein nur für die Energiewende bis zum Jahr 2045 13,3 Billionen Euro kosten wird. Also das sind ja Investitionen in die Infrastruktur von erneuerbaren Energienanlagen, Wärmepumpen und so weiter. Das alles natürlich über Steuerzahlerkosten finanziert werden muss, aber am Ende profitieren eben diese Industrien davon, dass sie Aufträge dafür erhalten. Also ist ja sicherlich auch ein finanzielles Interesse mit dabei. Oder ein anderes Beispiel, es gibt eine Studie von der Allianz Research, die zeigt, dass aufgrund des Zwanges zur Umstellung auf Fernwärme oder Wärmewende ein großer Teil der Hausbesitzer, die das eben nicht können, auch aus Kostengründen nicht umstellen können, die werden einen immensen Wertverlust ihrer Immobilie spüren. Das sind ungefähr 17 Milliarden Euro, laut Allianz Research 2% des heutigen Immobilienwertes. Und insgesamt werden das 5-15%, bereits jetzt sehen wir, dass 5-15% der Immobilien ihren Wert verloren haben, drastisch verloren haben, weil sie eben keine Wärmepumpe haben oder nicht den staatlich vorgegebenen Energiestandard. Und also sieht man hier ganz klar, neben ideologischen Gründen gibt es auch bestimmte Akteure, die einfach gut daran verdienen, weil es eben ein politischer, staatlicher Zwang ist.
Sogar Bundeskanzler Friedrich Merz hat jetzt kürzlich das Abschalten der Atomkraftwerke kritisiert, kündigte allerdings nur den Bau neuer Gaskraftwerke an. Wie beurteilen Sie denn das?
Zuerst muss man sagen, dass man ja bei Merz gewohnt ist, dass er viel behauptet, wenn der Tag lang ist und dann sofort auch seine Meinung ändert. Ich glaube nicht an die Aussage, dass er das ernst meint, dass Deutschland wieder unter seiner Regierung in die Kernkraft wieder einsteigen wird. Der Bau zusätzlicher Gaskraftwerke war ja schon seit langem bereits unter Habeck geplant. Man weiß, dass im Rahmen der Energiewende braucht man steuerbare Kapazitäten. Vor kurzem kam jetzt eine Veröffentlichung der Bundesnetzagentur raus, die sagt, wir brauchen bis 2035 bis zu 35 Gigawatt steuerbare Kapazitäten. Das spricht, das sind de facto eigentlich nur Gaskraftwerke, die das können momentan, da man ja aus der Kernkraft ausgestiegen ist. De facto bekommt aber Deutschland höchstens 12 Gigawatt Kraftwerksleistung, die von der Europäischen Union genehmigt worden sind, zu Kosten von 16,2 Milliarden Euro. Das sind so 20 bis 25 Kraftwerke bis 2030. Gleichzeitig sagt aber auch das Institut für Energieforschung in Köln, dass wir eine Kapazitätslücke haben werden aufgrund der Energiewende von genau 8,5 bis 10 Gigawatt. Also wir sehen hier, dass der Bedarf an Kraftwerksleistung, der einspringt eben, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, beträgt das Doppelte von dem, was überhaupt geplant ist zu bauen. Also rutscht Deutschland massiv in ein Energiedefizit rein. Und was auch oft vergessen wird zu immensen Kosten, Aufgrund der CO2-Bepreisung betragen die Kosten für Erdgas momentan 13,9 Cent pro Kilowattstunde, ohne die CO2-Bepreisung 9 Cent pro Kilowattstunde. Und das Problem ist, wir sind aus der Kernkraft ausgestiegen. Wir hatten 2010 noch 17 Kernkraftwerke, die 20 Gigawatt Leistung gebracht haben. 2023, die letzten drei Kernkraftwerke haben immerhin noch 4 Gigawatt Leistung gebracht. Also wir haben diese Kapazitätslücke, die wir jetzt erwarten, die wurde selbst verschuldet durch die Bundesregierung zu immensen Kosten. Und wenn Sie mir noch erlauben, zwei Sätze dazu. Wenn man über das Gas spricht, Deutschland hatte lange Zeit günstiges Erdgas aus Russland. Zur Peakzeit kamen 41% des deutschen Gasimports aus Russland zu Kosten, zu sehr niedrigen Kosten von ca. 1,6 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt importiert Deutschland mittlerweile 48,4% seines Erdgases aus den USA. 95% der LNG-Importe kommen aus den USA, aber zu doppelt bis dreifach hohen Kosten, 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde.
Sie selbst haben zuletzt die Förderung von einheimischem Fracking-Gas ins Spiel gebracht. Könnte das jetzt wirklich eine brauchbare Energiealternative für Deutschland darstellen?
Ja, schauen Sie. Also Deutschland hat einen Bedarf von ungefähr 875 Terawattstunden Erdgas im Jahr. Der geht auch leicht zurück aufgrund der Deindustrialisierung, aber ungefähr da auf dem Niveau befinden wir uns. Bei den wahrscheinlichen konventionellen Erdgasreserven hat Deutschland 381 Terawattstunden. Das ist eben nicht ausreichend. Aber wenn man sich die unkonventionellen Erdgasreserven anschaut, das ist vor allem Fracking in Kohleflözen, Schiefergestein, dann liegen wir hier bei knapp 30.000 Terawattstunden Erdgas. Das heißt, man könnte theoretisch den deutschen Gasbedarf für 35 Jahre decken. Das ist einfach vielen nicht bewusst. Das wäre auch wirtschaftlich. Es gibt eine Studie vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung von 2013 bei einem Gaspreis von 50 Euro pro Megawattstunde. Der Vorteil wäre natürlich, dass Deutschland in seiner Gasversorgung damit strategisch unabhängig wäre und auch in dem Sinne durch diese Unabhängigkeit, wir sehen es jetzt gerade, wir haben die deutsche Bundesregierung möchte kein russisches Gas mehr einkaufen. Jetzt will man auch kein Erdgas aus Katar. Aufgrund der Lieferkettengesetzgebung hat ja der katarische Energieminister gesagt, wir werden unter diesen Umständen kein Gas liefern. Man will es auch nicht mit Trump gute Beziehungen haben, weil er ja ganz böse ist. Das heißt, es ist auch die amerikanische Gasversorgung gefährdet. Im Endeffekt ist an sich ist natürlich diese Politik falsch, sich mit allen zu vertun. Aber immerhin, wir hätten eigentlich heimische Erdgasreserven, man könnte sie auch auf jeden Fall fördern.
Aber angesichts steigenden Energiebedarfs, etwa die künstliche Intelligenz, könnte deutsches Fracking-Gas in Zukunft alleine die Energiebedürfnisse Deutschlands decken? Oder braucht es doch noch zusätzliche Maßnahmen?
Sie haben absolut recht. Also meiner Meinung nach gibt es drei wichtigste Faktoren für die Wirtschaft der Zukunft. Das ist günstige Energie, künstliche Intelligenz oder sagen wir mal Digitalisierung, Rechenkapazitäten und natürlich auch die Qualität der Bildung des Volkes. Aufgrund der Energiewende haben wir kaum noch Energie. Wir brauchen auch digitale Souveränität, wir brauchen eigene Rechenzentren. Nach Schätzungen der Bundesregierung, wir liegen jetzt gerade ungefähr bei 20 Terawattstunden pro Jahr Bedarf. In der Zukunft, in 2030, werden das 31 Terawattstunden sein, 2045 80 Terawattstunden, so die Schätzungen. Das heißt, der Bedarf an Energie wird massiv steigen. Und das ist konterkariert dem Prozess der Energiewende, die ja die Verfügbarkeit der Energie verringert noch. Die Antwort darauf kann natürlich nicht heimisches Erdgas an sich sein. Ich denke, das sollte eine wichtige Stütze werden für mehr Unabhängigkeit. Aber natürlich die richtige Antwort ist ein technologieoffener Energiemix. Auf jeden Fall muss Deutschland wieder zurück zum Verhandlungstisch mit Russland. Russland hat über lange Jahre, wie ich gesagt habe, war russisches Erdgas die Grundlage für die deutsche Industrie. 2019 war der Erdgaspreis für die deutsche Industrie bei 4 Cent pro Kilowattstunde inklusive aller Steuern und Abgaben. Jetzt liegen wir bereits bei 8 Cent pro Kilowattstunde. Das ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Neben dem russischen Erdgas, was man auch nicht oft bedenkt, Deutschland hat die drittgrößten Braunkohlereserven der Welt mit 35,4 Milliarden Tonnen. Das sind, wenn man die Stromerzeugung anschaut, 56.000 Terawattstunden. Und das ist oberflächennahe Braunkohle. Deutschland hat auch immerhin noch 83 Milliarden Tonnen Steinkohle. Das ist mehr als doppelt so viel. Da ist das Problem natürlich, dass es tief unter der Erde liegt, aber die Reserven wären da. Dann, um zu zeigen auch, dass mein Ansatz oder unser Ansatz nicht irgendwie nur auf Fossile sich verringert, es gibt auch jetzt neue Studien, zum Beispiel, dass es in Bayern geologische Wasserstoffvorkommen gibt. Und Wasserstoff zu fördern aus der Erde, anstatt es teuer zu produzieren über Elektrolyse, wäre vielleicht eine günstige Alternative. Man kann Wasserstoff ja verbrennen, auch in diesen geplanten Wasserstoff-Ready-Gaskraftwerken. Man müsste halt mal gucken, wie viel da die Kapazitäten sind. Und natürlich, letztendlich muss Deutschland wieder in die Kernkraft einsteigen. Sei es die Reaktivierung der abgeschalteten Kernkraftwerke, was technisch noch möglich ist. Sei es den Einstieg in kleine modulare Reaktoren oder Dual-Fluid-Reaktoren, Thorium-Reaktoren zum Beispiel. Weil ja die jetzigen Kernkraftwerke, die konventionellen, die verbrennen ja nur 5% der Brennstäbe. 95% wird zu diesem sogenannten Atommüll, den man eigentlich wiederverwenden kann mit neuen Technologien, die bereits benutzt werden in China und in Russland in Reaktoren.
Jetzt gilt aber Fracking als sehr umstritten. So gibt es schon zahlreiche Berichte von brennendem Trinkwasser, Kontaminierung von Trinkwasser, Umweltzerstörungen bis hin zur Auslösung von Erdbeben. Ist das in Ihren Augen jetzt reine Panikmache oder ist an den Vorwürfen doch etwas dran?
Jede Energieerzeugungsmethode hat seine Vor- und Nachteile und ich möchte auch hier Fracking-Gas auf keinen Fall schönreden. Aber ich bin der Meinung natürlich, dass die grüne Lobby, die für den Ausbau der Windindustrieanlagen sich einsetzt oder der Solarparks, natürlich auch finanziell daran sich beteiligt, um diese Technologie zu diskreditieren. Schauen Sie, Fracking-Gas in den USA, die Produktion ist seit 2016, seitdem Trump zum ersten Mal an die Macht gekommen ist, hat sich um 80% erhöht. Und seitdem hat man kaum etwas mehr gehört von irgendwelchen Problemen, Nachteilen von Fracking-Gasbohrungen in den USA. Es hat sich einfach nichts vermehrt, diese Schlechtnachrichten. Es gibt eine Studie in Deutschland, dass eine Umfrage 70% der deutschen Bevölkerung befürwortet die heimische Erdgasförderung. Hauptargumente sind Unabhängigkeit, Preisstabilität und dass in Deutschland davon ausgegangen wird, dass hier hohe Umweltstandards eingehalten werden. Eine Erhebung von amerikanischen Universitäten hat gezeigt, ja, Fracking hat einen Zusammenhang mit kleinen Erdbeben, aber die sind so klein, dass sie kaum messbar sind. Und zur ökologischen Sicherheit, zum Beispiel 99,4% der deutschen Erdgasreserven befinden sich in Niedersachsen. Und eine Umfrage der AfD hat gezeigt, dass seit 2013 gab es keinen einzigen ökologischen Zwischenfall bei der Förderung von Erdgas dort. Seit diesen Berichten, ja, die Sie genannt haben, hat sich auch viel geändert in der Technologie. Eine Studie der Leopoldina von 2023 hat nachgewiesen, dass es kaum zu Kontaminierung kommt vom oberflächennahen Grundwasser, einfach weil man jetzt halt viel sichere Technologien verwendet.
Für wie realistisch halten Sie die Förderung von Fracking-Gas in Deutschland in den kommenden Jahren jetzt tatsächlich? Was müsste sich dafür ändern?
Ja, natürlich einerseits müsste sich dafür die gesellschaftliche Akzeptanz dafür erhöhen. Es ist klar, eine Sache ist die Akzeptanz, dass man generell energieunabhängiger wird und auch nach Erdgas bohrt. Die andere ist das Schreckenswort Fracking natürlich. Hier müsste sich etwas ändern und natürlich auch dann von der Politik hier, von der Gesetzgebung. Unter der jetzigen Bundesregierung sehe ich dafür keinerlei Chancen. Aber zukünftig sollten sich die politischen Umstände in der Europäischen Union in Deutschland ändern. Dann wäre vielleicht eine politische Mehrheit gegeben. Dann müssten aber auch die Gesetze geändert werden, zum Beispiel das Berggesetz, das WHG zum Beispiel. Die Genehmigungsverfahren müssten verkürzt werden. Das European Critical Raw Materials Act zum Beispiel könnte als Vorbild dienen. Dort wird eine Genehmigungsfrist von 26 Monaten für Rohstoffabbau, Lithium zum Beispiel, eingeführt. Das könnte man auch auf Fracking ausweiten. Und Donald Trump hat es ja vorgemacht in den USA. Er hat die Unternehmenssteuern für Unternehmen gesenkt, die im Flüssengas tätig sind. Es gibt Sofortabschreibungen für Explorations- und Produktionskosten, eine gewisse Lockerung der Umweltauflagen. Das sind alles Maßnahmen, die diese Industrie hier begünstigen könnten.
Zum Abschluss, Sie haben es jetzt schon ganz kurz erwähnt, wie wird sich der angeschlagene deutsche Wirtschaftsstandort in den kommenden Jahren unter einem Bundeskanzler Friedrich Merz Ihrer Einschätzung nach entwickeln?
Mitte März sehe ich gar keine Unterschiede zu der vorherigen Ampelregierung mit Wirtschaftsminister Habeck. Einfach nur, dass die Rhetorik anders ist. Aber die Politik wird die gleiche durchgesetzt werden. Und ich mache das vor allem an folgenden Punkten fest. Erstens der Koalitionspartner SPD. Ich will gar nicht unterstellen, dass alle Politiker der CDU/CSU keine Wirtschaftsreform wünschen. Aber mit dem Koalitionspartner SPD wird das einfach nicht umsetzbar sein. Man sieht es jetzt am Beispiel vom Bürgergeld. Die mickrige Bürgergeldreform von Bärbel Baas, der Arbeitsministerin, würde 100 Millionen Euro einsparen bei jährlichen Kosten von 55 Milliarden Euro. Und selbst hiergegen gibt es bereits eine Petition innerhalb der SPD, vor allem von den Jusos, überhaupt, dass diese Reform nicht mal dieses Reformchen nicht mal umgesetzt werden darf. Also der Koalitionspartner SPD. Und andererseits ist es auch eine, ich nenne das immer eine zweite Brandmauer. Es gibt ja die eine Brandmauer gegen die AfD, sozusagen, die diese konservative Mehrheit für Wirtschaftsreformen verhindert in Deutschland. Und dann gibt es eine zweite, ungeachtete Brandmauer in Deutschland. Das ist nämlich die Vorgaben der Europäischen Union. Selbst wenn die Koalition von Herrn Merz die Wahlversprechen umgesetzt hätte, zum Beispiel, dass man das Verbrennerverbot abschafft oder das Lieferkettengesetz abschafft, Energieeffizienzgesetz oder Gebäudeenergiegesetz, im Völkermund bekannt als Heizungsverbot. Wenn er das jetzt alles abgeschafft hätte, dann wären all genau diese gleichen Vorgaben wiedergekommen über die Europäische Union. Man hätte es umsetzen müssen, halt nur 2-3 Jahre später. Und sogar in schärferer Form. Das heißt, solange sich das nicht ändert auf Ebene der Europäischen Union, wird jede Bundesregierung diese Vorgaben umsetzen müssen. Und wenn Sie mir noch erlauben, einen letzten Satz dazu, was denn Deutschland braucht für Wirtschaftswachstum. Die deutsche Wirtschaft hat 4 Kernprobleme. Wir haben teure Energie, wir haben zu hohe Steuern und Abgaben in Deutschland, wir haben zu hohe Bürokratieauflagen und wir haben auch einen Fachkräftemangel. Und das liegt vor allem daran, dass die Warenfachkräfte ausgewandert sind. Seit Amtsantritt Merkel 2015 sind über 1 Million deutsche Fachkräfte mit im besten erwerbsfähigen Alter, mit Akademikern zum Großteil, zu 75%, sind aus Deutschland ausgewandert. Deutschland hat die höchsten Steuern, mitunter die höchsten Steuer- und Abgaben, 50% des Einkommens eines durchschnittlichen Arbeiters laut OECD, 40% Steuer- und Abgabenquote, 30% Unternehmensbesteuerung, wenn jetzt USA bereits auf 15% geht unter Trump. Also es sind alles Bereiche, 4 Kernbereiche, wo wir Reformen brauchen, aber unter Merz mit dem Koalitionspartner SPD, mit der Europäischen Union, mit den Vorgaben momentan, werden keinerlei dieser Reformen, auch wenn die Rhetorik in diese Richtung geht, die werden einfach nicht umgesetzt werden können.
Herr Kofner, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung.
Dankeschön.